Heute zu Gast der Neurowissenschaftler und Psychiater Professor Dr. Volker Busch.
Der Mensch hat die irrige Annahme, ständig in Balance sein zu wollen. Und das ist eigentlich ein unnatürlicher Zustand. Das Problem ist nur, dass wir heutzutage so viel Bequemlichkeit und Sicherheit mögen und wir ein hochtechnologisiertes Leben führen dürfen, dass uns viele Apps irgendwie Entscheidungen abnehmen und wir diese Unsicherheit gar nicht mehr spüren müssen. Das zeigt, dass da in uns ein mächtiges System ist, eben dieses mentale Immunsystem, das uns nicht nur verteidigt gegen psychische Belastungen, sondern uns auch heilen lässt und uns reifen lässt nach psychischen Belastungen. Aber wie können wir diese auch hier Perfektion unseres Organs nutzen, um neuronale Netzwerke so zu knüpfen, dass sie uns gewinnbringend unterstützen.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Volker Busch ist Psychiater und Neurowissenschaftler. Er leitet eine Arbeitsgruppe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Regensburg und er forscht mit seinem Team die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. Das Gehirn ist sein Spezialgebiet. Außerdem arbeitet er therapeutisch mit Menschen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden und begleitet sie auf dem Weg hin zu psychischer Gesundheit und Zufriedenheit. Nebenher steht er sehr erfolgreich als Redner auf der Bühne, schreibt Bücher, wie jetzt den neuen Spiegel-Bestseller Kopf hoch und produziert mit Gehirn gehört auch einen eigenen Podcast. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Volker die Zeit gefunden hat, zu uns in den Auf- und Ab-Podcast zu kommen, denn herausgekommen ist wirklich ein Gespräch mit sehr, sehr viel Wissen, Unterhaltung und Tiefgang. Wir sprechen über unser mentales Immunsystem und ganz konkrete Umsetzungsstrategien, wie wir dieses stärken können. Wir sprechen darüber, warum Resilienz überbewertet wird, wie wir das Grübeln beenden können, das Kopfkino, wie wir unsere Ungewissheitstoleranz trainieren können, warum überdosierter Perfektionismus zum Mutkiller werden kann und vieles mehr. Ich finde, es ist wirklich eine, man kann sagen, Masterclass geworden, wie wir durch Krisen und Rückschläge wachsen können und stärker daraus hervorgehen können. Also, lass uns direkt einsteigen. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Auf und Ab von Professor Volker Busch. Im Auf- und Ab-Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir aus Krisen stärker zurückkommen und was der Unterschied zwischen Menschen ist, die an diesen Krisen zerbrechen, am Boden liegen bleiben oder daran wachsen und noch stärker hervorkommen. Und ich habe ein fantastisches Buch gelesen, das heißt Kopf hoch von Professor Dr. Volker Busch. Mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Und gleich am Anfang durfte ich etwas Latein dazulernen. Ich kann kein Latein, aber ich habe, und das werde ich mir merken, per aspera ad astra gelernt. Für die, die nicht das große Latinum haben, das heißt durch das Bittere zu den Sternen. Eine wunderbare, eigentlich, das könnte der Subtitle zu diesem Podcast sein. Und das ist im Prinzip genau das, wo ich immer wieder mit Menschen drüber spreche. Und heute haben wir den Experten zu diesem Thema heute, Volker Busch. Ich freue mich richtig, dass du da bist.
Ja, ich auch. Vielen Dank.
Und meine erste Frage an dich, Volker, ist auf diesem Titelblatt, wie gesagt, ich werde heute viel über dieses Buch schwärmen und nicht, weil du vor mir sitzt, ich habe schon ganz viel in meinem Netzwerk getan, ist wirklich ein ganz herausragendes Sachbuch, herausragender Ratgeber und auf dem Titelblatt, wer es jetzt hier nicht gesehen hat, bist du, der ein bisschen nach oben guckt, was zu Kopf hoch natürlich Sinn macht und auf dem gemalten Gehirn ist ein Pflaster dargestellt. So, und ein Pflaster braucht man ja dann, wenn Wunden entstehen. Und meine Frage an dich, Volker, ist, welches Ereignis in deinem Leben hat denn die tiefste Wunde in deinem Gehirn kreiert? Und wie sah das Pflaster aus, wie du die wieder geheilt hast?
Ob es die tiefste Wunde in meinem Leben ist, weiß ich nicht. Aber eine, an der ich lange, sozusagen, die lange heilen musste, war die Verabschiedung von meiner klinischen Karriere zugunsten dessen, was ich derzeit so gerne mache, Podcast, Bücher schreiben oder auf Bühnen stehe. Ich bin nach wie vor Arzt und das auch mit aller Leidenschaft, möchte ich auch gern bleiben. Ich habe auch noch wissenschaftliche Tätigkeit, habe Doktoranden, die bei mir ihre Arbeit schreiben, aber mache das nicht mehr Vollzeit, sondern nur noch Teilzeit, damit ich Zeit habe, zum Beispiel hier bei dir zu sein oder Dinge zu schreiben.
Gute Entscheidung.
Ja, genau. Und das war anfangs natürlich nicht so, wenn man Medizin studiert und forscht und in einer Universität tätig ist, dann ist alles oft so in Richtung Chef werden ausgerichtet. Ne? Zugegeben, wir sind alle auch so ein bisschen narzisstisch und wollen natürlich auch die Chefposition. Und ich war dann auch Oberarzt einer Privatstation und man hatte irgendwie damit auch gerechnet, dass ich diesen Schritt auch noch machen würde, war habilitiert und war aber sehr unglücklich, gebe ich jetzt mal offen zu. Weil ich schon damals gerne Vorträge gehalten habe, Leuten etwas über Gehirn und Geist erzählt habe oder darüber geschrieben habe. Und in dieser Gleichzeitigkeit war ich auch, das gebe ich wirklich offen zu, dann 2015, 16 an einer Grenze, wo ich auch nicht mehr konnte. Also ich war nicht ausgebrannt, aber es war zu viel. Ne? Auf beiden Hochzeiten maximal Gas geben ist dann für jeden Mensch irgendwann zu viel. Und da ging es mir nicht gut. Und ich musste mich entscheiden, was will ich? Will ich Chef werden und alles der Klinik opfern und damit meine Bühnentätigkeit weglassen? Oder möchte ich das weitermachen, was ich so gerne habe und dann vielleicht etwas reduzieren? Und ich habe mich dann nach viel Tränen und Tagen des Überlegens für Letzteres entschieden. Meine Frau hat mir dabei übrigens sehr geholfen, weil ich wie ein Ochs vom Berg stand und mir erstmal gar nicht helfen konnte, trotz meines Fachwissens. Und sie hat dann gesagt, ja, du willst doch eigentlich gar nicht Chef werden. Du möchtest doch rausgehen und über Wissenschaft sprechen. Du möchtest doch Menschen helfen, dadurch, dass du schreibst und so weiter. Und dann habe ich mich getraut, meine Position zu reduzieren auf die Hälfte, sodass ich jetzt nach wie vor eben 50% der Woche klinisch tätig bin und wissenschaftlich. Aber die andere Hälfte habe ich meinen Podcast Gehirn gehört beispielsweise, den ich mit sehr viel Leidenschaft mache. Oder eben, du erwähntest schon das Buch Kopf hoch, was ich geschrieben habe. Vorher habe ich schon was geschrieben. Also ich habe jetzt Zeit für diese Dinge, die mir Freude machen und bin seitdem viel glücklicher. Ich werde zwar nie wieder Chef werden, aber ich bin glücklich, zufrieden und dank meiner Frau habe ich diesen Schritt gewagt. Und das ist, glaube ich, eine der sehr tiefen Wunden gewesen, an die heilen mussten und die ich gut verbinden, verarzten musste, um ja daraus besser zu werden, stärker zu werden.
Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt. Ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Für Menschen, die an einem ähnlichen Prozess sind, jetzt in so einer Trauer zu sein, weil sie vielleicht eine harte Entscheidung treffen mussten, wie sah so ganz grob der Prozess aus? Mit welchen Tools hast du dieses Pflaster oder diese Wunde mit einem Pflaster versorgt?
Naja, also neben der Unterstützung vieler guter Menschen, die mich einfach sehr gut kennen und mir oft den Kopf gerade rücken, ne? Man sieht ja so seine eigenen Fehler oder seine eigenen Blockaden oft nicht, die man so vor sich stehen hat. Aber andere, die einen kennen, tun es. Und die haben mir sicherlich geholfen. Das war sicherlich ein Tool, wenn man es so nennen will. Mhm. Und ein Tool war maximale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Der Mensch kann sicher schnell selber Geschichten einreden und daran glauben. Unser Gehirn hat ja die fantastische Fähigkeit, an die eigenen Geschichten zu glauben. Und hier in manchen Situationen wäre es vielleicht nicht weiter tragisch, aber wenn es um den eigenen Lebensweg geht, ist es halt blöd, wenn es auf einer Illusion aufgebaut ist. Ja. Und es hat mich wirklich Tränen gekostet, von diesem narzisstischen Pferd auch abzusteigen und zu sagen, okay, ich bin hier auf dem falschen Weg. Aber diese Ehrlichkeit ist wichtig, denn wenn es ums eigene Leben geht oder die Partnerschaft, dann sind das, glaube ich, Dinge, da muss man ehrlich sein, da geht es um was, das ist relevant. Mhm. Und das habe ich Gott sei Dank, habe ich das geschafft.
Stark, sehr, sehr stark. Ich habe gerade so ein paar Themen in meinem Kopf, die ich auch nochmal detaillierter durchdenken werde. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Kopf, genau gesagt, das Gehirn ist deine Leidenschaft. Und eine wichtige Funktion unseres Gehirns ist ja, unser Überleben zu sichern. Gar nicht so sehr glücklich zu sein, was wir uns zwar wünschen, aber das Überleben zu sichern. Und es gibt ganz viele schöne Aussagen dazu. Eine, die ich jetzt hier rausgreifen möchte, ist, dass du sagst, wir als Menschen überschätzen das Negative in unserem Leben, den sogenannten Negativity Bias. Warum ist das so? Und welche Konsequenzen hat das eigentlich für unser tägliches Wohlbefinden und unser Ziel, glücklich sein zu wollen?
Ja, in der Tat zeigt uns die Forschung, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Länder dazu neigen, das Negative empfindsamer wahrzunehmen, was sich draußen in der Welt ereignet. Sie nehmen es intensiver wahr und sie erinnern sich auch später eher daran. Wir freuen uns zwar über ein Kompliment von einem Menschen, aber wir ärgern uns über eine Bemerkung, mit der sozusagen einen wunden Punkt berührt, oft vielmals länger darüber. Also wir sehen es im Alltag, dass uns das Negative stärker beeinträchtigt und länger im Gedächtnis hängen bleibt. Und der Sinn dahinter war wahrscheinlich, dass es unser Überleben wahrscheinlicher werden ließ. Denn wenn man das Negative besonders sensibel wahrnahm, dann hat man es auch nicht übersehen. Und damit hat man Gefahren vermieden, die einen vielleicht das Leben gekostet hätten. Heutzutage verkehrt sich dieser Vorteil, den wir als unsere Vorfahren vielleicht hatten, hier aber zum Nachteil, weil in einer Welt, die medial so viel über das Schlechte redet und so viel negativ in die Zukunft blickt, gereicht uns das irgendwann zum Nachteil und führt dazu, dass wir pessimistisch in unsere Zukunft gucken, den Mut verlieren und damit auch die Kraft verloren geht, die wir bräuchten, um unser Leben gut zu gestalten. Also ist immer, eine Medizin ist immer alles eine Frage der Dosis, ja? Mhm. Und das ist mit Nachrichten, Informationen auch. Ein paar negative Nachrichten sind nicht schlimm, sie nützen uns, nur so können wir auch Dinge verändern. Aber wenn sie in einem Übermaß auf uns hereinbrechen, dass wir irgendwie den Mut komplett verlieren, dann ist es zu viel und dann sind die Schäden höher als der mögliche Gewinn.
Darüber werden wir noch intensiver sprechen. Bevor wir jetzt in die ganzen Strategien und Tipps kommen, wo dein Buch voll davon ist, möchte ich mit dir noch über ein Phänomen sprechen, was ich auch in meiner Arbeit immer wieder sehe. Du sagst, dass dein Job als Mediziner gar nicht so sehr die Pathologie, sondern viel eher die Prävention ist, was ja erstmal ein sehr grundsätzlich sinnvoller Ansatz ist, aber ich beobachte zumindest bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen Menschen, dass die Menschen häufig erst veränderungswillig sind, wenn sie eine gewisse Schmerzgrenze erreicht haben. Ja. Das ist deshalb problematisch, weil der Optionenraum dann sehr viel geringer ist und der Weg zurück in die Gesundheit oft länger ist und trotzdem ticken wir Menschen so. Wie ist deine Erklärung als Experte zu dieser Beobachtung?
Ja, das stimmt, das ist gut beobachtet, das sehe ich auch so. Menschen haben halt gerne Komfortzonen, in denen sie sich es bequem machen und aus denen sie sich heraus ungerne bewegen. Und das ist auch verständlich, normal. Und ich glaube auch, dass Komfortzonen etwas Positives sind. Wir dürfen bequemlich sein in vielerlei Hinsicht. Aber das kann eben auch dazu führen, dass man bestimmte Schritte verpasst, die wichtig wären, um sich zu schützen. Wer einfach zu viel isst, der wird eben irgendwann fettleibig und das hat negative gesundheitliche Konsequenzen. Und so ist es auch in Partnerschaften, wenn wir uns zu sehr gehen lassen und uns nicht bemühen für die Beziehung und uns nicht attraktiv machen füreinander, dann können Menschen auch das Interesse aneinander verlieren und dann kommt zu einer Partnerschaft, zu einem geregelten Nebeneinander und dann geht was verloren. Also in vielerlei Hinsicht kann uns zu viel Bequemlichkeit und Komfort auch dazu für träge machen, passiv werden lassen. Und das kann dazu führen, dass man wichtige Dinge verpasst. Insofern ist Gesundheitsvorsorge und damit Prävention, die du ansprachst, immer auch ein Stück weit das Verlassen solcher Komfortzonen. Und das fällt uns schwer. Und deswegen ist Gesundheitsprävention nichts, was irgendwie beliebt ist. Aber in der Tat, so verstehe ich mein Tun als Arzt, sich nicht nur um die Symptome und die Probleme von Menschen zu kümmern, sondern schon vorher dafür zu sorgen, dass gar nicht erst welche auftreten. Also ich schätze das sehr, dass ich mich in der Psychotherapie auch um solche Dinge kümmern darf. Wie kann ich Menschen zu einem gelingenden, zufriedenen Leben bewegen, ihre Komfortzone zu verlassen und etwas Gutes für sich zu tun, sei es durch Sport, Bewegung, Ernährung oder durch eine gute Partnerschaft, einen richtigen, sinnvollen Job, eine gute Aufgabe, was auch immer. Die Anforderungen sind verschieden, die Leute an mich stellen. Aber es ist schön, da Menschen auch die Hand reichen zu können. Heißt nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich versuche das. Der beste Arzt ist immer der, den man anschließend gar nicht braucht.
Das stimmt. Und in dem Buch ist auch sehr viel Unterhaltung drin, was natürlich dann auch hilft, diese Dinge einfach konsumierbar zu machen. Der Subtitle von deinem Buch heißt Mental stark in herausfordernden Zeiten. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, würden unterschreiben, dass die Zeiten herausfordernd sind. Körperliche Stärke und körperliche Fitness zu erkennen, ist ja relativ einfach. Man kann sehen, wie stark man ist, wie ausdauernd man ist. Gibt sehr objektive Kriterien. Nicht so einfach ist aber, die eigene mentale Stärke, die eigene mentale Fitness zu bewerten. In deinem Buch ist eine spannende Kennzahl, die sagt, dass 32% der Deutschen sagen, dass sie mental nicht gesund sind. Das heißt nicht krank, aber nicht gesund. Genau. Wichtige Unterscheidung. Damit einen unrühmlichen gemeinsamen ersten Platz mit England im europäischen Vergleich. Aber meine Frage an dich, Volker, wie kann ich denn erkennen, was für Kriterien gibt es, die eigene mentale Stärke, die eigene mentale Fitness zu beurteilen, im Hier und Jetzt?
Also wenn ich vom Leben gezeichnet bin oder Probleme habe und die mich belasten, dann merke ich das oft anhand von verschiedenen oder auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist die körperliche Ebene. Natürlich können wir, wenn wir mental belastet sind, auch körperliche Symptome haben. Das sind Unruhezustände, Herzrasen, das können Appetitstörungen sein, verändertes Schlafverhalten. Man ist dann erschöpft und nicht ausgeruht, fühlt sich nicht fit. Also kann sich schon auf körperlicher Ebene zeigen. Es kann sich aber auch auf emotionaler Ebene zeigen, dass Menschen sich als dünnhäutiger erleben, weniger belastet. Sie fahren schneller aus der Haut, also reagieren so cholerisch bei Kleinigkeiten oder sind näher am Wasser gebaut, fühlen sich ängstlicher. Und man erlebt es auch auf kognitiver Ebene, dass Menschen sich beispielsweise, wenn sie weniger fit sind und belastet sind, weniger gut konzentrieren können, dass sie weniger leistungsfähig sind, dass sie sich nichts mehr merken können, das Gedächtnis also nachlässt. Und auf diesen drei Ebenen, also körperlich, emotional und geistig oder kognitiv, erleben wir Symptome. Und die Kunst ist, sie wahrzunehmen und auf eine Ursache zurückzuführen. Und das ist ja nicht ganz leicht. Es kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben, da muss man auch sehr genau hinschauen. Aber es gibt interessanterweise auch so unterschiedliche Typen. Also Menschen, die sehr auf kognitiver Ebene reagieren oder sehr auf körperlicher Ebene reagieren. Also jeder ist so ein, man sagt, ein Prädilektionstyp für verschiedene Symptome. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der reagiert sehr emotional auf Belastungen. Aber es gibt manche Menschen, denen merkt man das an ihrer Leistung an. Oder wieder eben anderen merkt man das am Körper an. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber wir haben diese drei Ebenen, auf denen wir reagieren.
Ich möchte mal einen Frühindikator, der mich persönlich betrifft, mit dir teilen und du bist gerne eingeladen, den zu kommentieren oder einzuordnen.
Ich bin gespannt.
Ja, also bei mir war es so, ich hatte früher mal ein Startup, Fashion-Startup und da war es sehr oft finanziell richtig knapp und da habe ich so eine richtige Phobie entwickelt, an den Briefkasten zu gehen, weil die Vorstellung, dass da eine Rechnung sein könnte, die nicht in unserer Liquiditätsplanung ist, hätte dazu führen können, dass ich Insolvenz anmelden muss. So, und das ist über 10 Jahre her. Aber die Angst vorm Briefkasten habe ich nach wie vor irgendwo in mir. Die ist irgendwo neuronal verankert, obwohl heute die Situation eine ganz andere ist. Die Firma gibt es nicht mehr, meine finanzielle Situation ist entspannt, also alles gut. Aber ich merke, wenn ich sehr, sehr belastet bin, dass ich anfange, die Briefe länger ungeöffnet zu lassen. Mhm. Das ist für mich ein Frühindikator, dass ich nicht diese mentale Stärke habe, das sofort vom Tisch zu kriegen, weil es immer noch ein in irgendeiner Form mit Angst belastetes Thema ist. Macht das Sinn? Ist die falsche Frage, nee, aber also vielleicht kannst du das kommentieren.
Das ist gut beobachtet und das, was du beschreibst, gibt es bei ganz vielen Menschen in unterschiedlichen Situationen. Im weitesten Sinne ist es das, was man Furchtkonditionierung nennt. Das heißt, das Ereignis des Briefkastens und das Einschmeißen oder das Holens von Briefen ist mit einer längst in der Vergangenheit liegenden Situation verbunden, in der das vielleicht mal relevant war und es hat die Zeit überdauert, obwohl, wie du schon sagst, die Situation jetzt eine ganz andere ist, ist das noch übrig. Und das ist typisch für Lernprozesse im Gehirn oder Konditionierungen, die verbleiben, selbst wenn sich die äußerliche Situation verändert, weil sie sich wie Graben einfurchen. Ja? Die gute Nachricht ist aber trotz allem, ist es möglich, dass wir auch umlernen. Dass du also, wenn du jetzt darunter leiden würdest, was ich nicht abschätzen kann, aber wenn es so ist, könnte man durch entsprechende Umkonditionierungsprozesse deinem Gehirn auch beibringen, den Gang zum Briefkasten wieder emotional als neutral zu erleben und das nicht vor dir herzuschieben. Ne? Also die Briefe nicht ungeöffnet liegen zu lassen. Das ist aber nur notwendig, wenn du darunter leidest. Solange das etwas ist, worüber du einigermaßen lächeln kannst und kannst dann deiner Frau abends erzählen, du Schatz, ich habe heute die Briefe wieder liegen lassen, ich mache es dann morgen, ist es kein therapeutischer Bedarf. Aber wenn du drunter leidest und es führt dazu, dass du wirklich auch wichtige Dokumente nicht bearbeitest, weil sich auch bei dir auf dem Schreibtisch alles türmt, dann wäre das etwas, was man sich anschauen kann und dann müsste man gucken, ob man diese Konditionierungsprozesse wieder ummodelliert im Gehirn.
Und wenn man jetzt mal von meinem Beispiel abkommt und das Ganze etwas generalisiert, wie würde so ein Prozess aussehen? Ist es diese Exposition, die man in der Verhaltenstherapie anwendet?
Richtig, das wäre dann klassisch verhaltenstherapeutisch. Man würde also mit dir bewusst solche Dinge üben, indem man dich exponiert, sagt man, also dich solchen Belastungssituationen aussetzt. In dem Fall müsstest du üben, ständig zum Briefkasten zu laufen und die Briefe zu öffnen, um viel, viel, viel Erfahrung zu machen, dass 99% der Briefe völlig harmlos sind und damit deinem Gehirn signalisieren, die Angst ist gar nicht in dieser Weise berechtigt. Mhm. Und das wäre sozusagen ein Umkodierungsprozess, der etwas Zeit in Anspruch nimmt, aber mit etwas Geduld kannst du das lernen und irgendwann wäre das nicht mehr ganz so stark angstbesetzt. So bringt man ja auch Menschen bei, sich nicht auf hohen Türmen zu fürchten, ne, indem man immer wieder mit ihnen hochläuft. Oder Menschen mit Spinnenphobie auch zu lernen, solche kleinen Krabbeltierchen mal über den Unterarm laufen zu lassen. Und damit sie die Erfahrung machen, es ist gar nicht so schlimm, wie gefürchtet. Das ist immer etwas anstrengend und mühevoll und kostet Mut, sich zu exponieren. Aber mit zunehmender Übung wird es dann leichter.
Und wir sind jetzt schon voll im Thema, in dem großen Thema, was ich jetzt angehen möchte.
Wir sind
und
schon
zwar,
mitten in der Therapie.
Genau. Du hast in diesem Buch ein so schönes Bild, was ich vom Begriff vorher noch nicht kannte, um ehrlich zu sein, geprägt. Ich glaube, es ist nicht dein Begriff, aber du nutzt ihn auf fantastische Art und das ist das mentale Immunsystem. Ja. Es funktioniert deshalb so gut, weil wir alle unser körperliches Immunsystem kennen. Und wenn wir die Analogien zwischen diesen beiden Systemen verstehen, ist ein wunderschöner Angang, um auch wirklich konkrete Umsetzungen für eine stärkere Seele abzuleiten. Du sagst, dass unser Gehirn ein Verteidigungs- und Abwehrsystem gegen psychische Belastungen hat und es sorgt nicht nur dafür, dass wir Krisen überwinden können, sondern unter gewissen Umständen, die wir gleich noch detaillieren werden, sogar daran wachsen können. Vorab eine Begriffsunterscheidung, die ich auch hochgradig spannend finde. Resilienz geht ja gerade durch alle Gazetten, ist der Superstar der Psychologie, wie du es sagst. Und ich fasse meinen Worten zusammen, du korrigierst gerne, warum aus deiner Sicht Resilienz gar nicht so der richtige Begriff ist. Etwas, was aus der Statik kommt, aus der Physik und beschreibt, dass statische Gegenstände zwar kurzfristig einer Veränderung standhalten können, ein Gummiball, ein Turm oder wie auch immer, dass das Ziel aber das Zurückgehen in den Ursprungszustand ist. So, und das ist ja genau nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln aus psychischen Belastungen. Und deshalb verwenden wir jetzt eben diesen Begriff des mentalen Immunsystems, was ich sehr, sehr gut finde. Gib uns doch mal, Volker, bitte eine Executive Summary, wie es neudeutsch heißt, über dieses mentale Immunsystem, bevor wir dann in so ein paar Features nochmal sehr detailliert einsteigen.
Ja, wir beobachten ja alle im Alltag, dass uns die Dinge da draußen verändern. Ne? Jede Beziehung, jeder Liebeskummer, den wir haben, jede berufliche Projekt oder Aufgabe verändert uns. Und aus Erfahrungen wachsen wir. Manchmal machen wir auch eine schlechte Veränderung, manchmal oder öfter eine gute. Aber in jedem Fall verändert uns die Welt. Mhm. Und das ist bei einem Gummiball, der wie jeder andere Objekt in der Bauphysik immer wieder die gleiche Form annimmt, ja nicht der Fall. Er kann allenfalls wieder der werden, der er war. Und genau das ist ja eben nicht Kennzeichen des Menschen. Wir verändern uns. So ist es beim Immunsystem, beim körperlichen Immunsystem ja auch. Mit jeder Auseinandersetzung mit Viren und Bakterien wachsen wir und unser Immunsystem wird besser. Ne? Einmal Windpocken, nie wieder Windpocken. Ne? Also wir lernen ja aus der Auseinandersetzung mit den Krankheitserregern. Und so lernen wir als Menschen auch aus der Auseinandersetzung mit dem Leben. Mhm. Die Kunst ist, möglichst sich in eine gute Richtung zu verändern. Das kann man nicht immer garantieren. Aber meistens reifen wir an Schicksalsschlägen. Es gibt eine tolle Untersuchung von der Universität Durham, die gezeigt hat, dass ein Mensch im Schnitt etwa 5 große Krisen hat in seinem Leben. Und interessant ist, dass die Forscherin mit ihrer Arbeitsgruppe zeigen konnte, dass die Menschen in der Regel im Laufe ihres Lebens etwas gelassener reagieren auf neuerliche Krisen, weil wir eben irgendwann Lebenserfahrung mitbringen und wissen, hey, das können wir schon irgendwie lösen. Wir haben Fähigkeiten, ich kann mich damit arrangieren oder ich weiß schlichtweg, auf wen ich mich verlassen kann. Also man weiß ja auch, wenn man älter wird, was echte Freunde sind zum Beispiel, ne? Und was man nicht auf keinen Fall braucht. Und das sind ja alles Dinge, die wissen wir als 19-Jähriger noch nicht, wo wir einen Fehler nach dem anderen machen, weil wir das Leben ausprobieren wollen und müssen. Mhm. Aber je älter wir werden, desto gelassener werden wir. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das zeigt, dass da in uns ein mächtiges System ist, eben dieses mentale Immunsystem, das uns nicht nur verteidigt gegen psychische Belastungen, sondern uns auch heilen lässt und uns reifen lässt nach psychischen Belastungen. Und das ist das Tolle. Und deswegen wollte ich es mal vorstellen in dem Buch. Es ist wie so ein roter Faden, der zieht sich da durch. Hey, was macht das eigentlich für uns? Und wie können wir es stützen und stärken, damit es uns in dieser Zeit, die so ein bisschen verrückt ist, ja, uns nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm.
Und dieses Immunsystem, wie so ganz viel im Leben, besteht aus Vererbung, was wir mitbekommen haben und auch aus Lernen.
Genau.
Im Englischen gibt es den schönen Begriff Nature and Nurture. Also das eine, was von der Natur kommt, das andere, was erlebt. Und wir werden gleich ein paar Strategien besprechen, weil ich höre auch ganz oft die Ausrede, dass Menschen sagen, ja, ich bin halt mit einem nicht so dichten Nervenkostüm auf die Welt gekommen oder so. Als sei das etwas Statisches eben, wo wir keinen Einfluss haben. Aber du zeigst, dass wir ganz konkret, jeder von uns, egal von wo wir kommen, aktiv daran arbeiten können, eben mental robuster und stärker zu werden. Du hast gerade gesagt, dass in den meisten Fällen dieser Anpassungs- und Wachstumsprozess stattfindet. Auch da geht es wieder um Dosis und letztendlich um den Reiz an sich. Was passiert denn in diesen Fällen bei ganz schlimmen Schicksalsschlägen? Wir beobachten Eltern, die ihre Kinder verloren haben, die daran zerbrechen und andere, die daraus neue Hoffnung schöpfen. Kann man das Ding festmachen, was da die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen sind?
Also es war ein bisschen Teil meiner Forschungsarbeit selber, dass wir sehen können, dass gerade diejenigen Kinder, die als sehr, sehr in sehr, sehr frühem Alter vernachlässigt wurden, man spricht von Neglect-Erfahrungen, die so keine Bindung aufbauen durften zu Mama und Papa, dass die sich tatsächlich im späteren Leben oft schwerer tun, Krisen zu bewältigen und, wie du sagst, stärker daraus hervorzugehen. Wenn wir Vernachlässigungserfahrungen haben in den ersten 3 Lebensjahren oder sogar Traumaerfahrung körperlicher, sexueller Art, dann kann unser Immunsystem oder unsere Psyche allgemein eine so starke Schädigung erfahren, dass Narben hinterbleiben und die kennzeichnen uns für den Rest des Lebens. Und die machen es schwer, später über Beziehungsabbrüche oder über Verlust von Menschen hinwegzukommen. Das ist leider so. Die ersten 3 Lebensjahre scheinen ganz entscheidend zu sein. Kinder, die zum Beispiel sehr behütet aufwachsen, die sehr viel Liebe und Zuneigung erfahren. Ich meine nicht verhätschelt, sondern einfach wissen, okay, meinen Eltern kann ich vertrauen, die sind immer für mich da. Also diesen Rückhalt erleben in der Familie, die sind in der Regel später stabiler, wenn ihnen das Leben mal die Beine wegzieht. Also die frühe Kindheit spielt eine große Rolle.
Okay, verstanden. Das heißt, das wäre der Nature-Teil, wenn man so
der
möchte.
Der Nature plus natürlich das, was wir wirklich vererbt bekommen. Auch das wissen wir ja. Im Prinzip spricht man von Epigenetik, wenn also Umwelterfahrung Einfluss auf unsere genetische Information oder auf unser Erbmaterial haben. Und auch das kann vererbt werden, wenn beispielsweise eine Mutter schwerste Traumaerfahrung hat. Sie wurde vergewaltigt in einem Park oder ein Mann, ein Vater, der Kriegserfahrungen erlebt hat. Und danach Vater oder Mutter wird eines Kindes, können diese genetisch veränderten Informationen auch übertragen werden auf das Kind. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass sogar die Enkel von Großmüttern, die selber inhaftierte Gefangene in Konzentrationslagern waren in den 40er Jahren in unserem Land, das an ihre Enkel vererbt haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Enkel Angsterkrankungen entwickeln, statistisch erhöht war, obwohl sie nie etwas mit dieser Zeit zu tun hatten. Also das zeigt, dass auch der Vererbungseffekt natürlich eine große Rolle spielt.
Der evolutionsbiologisch natürlich auch wieder Sinn macht, weil das sind ja Erfahrungen, Vorfahren gemacht haben, es sich lohnt, in die nächste Generation fortzutragen.
Für die Natur macht es immer Sinn, dass wir Anteile von beidem sind, dass wir ein Stück weit etwas von unseren Eltern mitbekommen, aber dass wir auch nicht vollständig Copy-Paste sind, sondern wir entwickeln selber etwas. Mhm. Und das sehen wir ja auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sind bestimmt viele Eltern, die vielleicht 2 Kinder haben. Und manchmal sind die Kinder komplett unterschiedlich. Und man fragt sich als Mama, Papa, was ist denn los? Die haben alle das Gleiche gegessen, die haben alle die gleiche Liebe erfahren. Wieso sind die so unterschiedlich? Ja. Weil die Natur eben immer auch für Variation sorgt. Es ist so ein bisschen Gegenstand der Diskussion, wie viel, ob es 50-50 ist. Aber unterm Strich ist es egal. Letztendlich ist es also eine Mischung aus Vererbung und neuer Variation.
Ja. So, wenn man dir jetzt zuhört, möchte man natürlich diese Anpassung sofort haben und was muss ich tun? Und jetzt kommt eine bisschen ernüchternde Nachricht, aber sie werden wir gleich auflösen. Die ist wunderschön mit der Überschrift Eisbad statt Schaumbad in deinem Buch charakterisiert. Ich persönlich bin ein großer Eisbad-Fan, also das ist eine große Leidenschaft.
Großartig.
Aber,
warst du heute schon?
Heute nicht nur die Dusche, nicht das Bad.
Immerhin.
Weil wir nehmen hier um 8 Uhr morgens auf, also relativ früh. So, aber ich möchte auf einen anderen Punkt hinaus. Und zwar sagst du, dass oft etwas unangenehme Reize sein müssen, um diesen gesunden Anpassungsprozess zu kreieren. Wer sich mit Sport und Muskelaufbau ein bisschen auskennt, der weiß das. Man muss eine etwas zu schwere Hantel nehmen, dadurch Mikroverletzungen im Muskel kreieren, damit dann Wachstum kreieren kann. Dass der Muskel versteht, ich bin zu schwach für diesen Reiz, ich muss mich anpassen, transformieren, um beim nächsten Mal gewappnet zu sein.
Genau.
Stichwort Superkompensation. Mhm. Das haben die meisten Menschen verstanden. Dass das auch für unser mentales System gilt, ist noch nicht so angekommen bei den Menschen, würde ich sagen. Deshalb, Volker, sei doch so nett und erklär uns bitte mal, wie diese von mir gerade für den Bizeps geschilderten Anpassungsprozesse für unser Gehirn und für unsere Seele ablaufen.
Wenn wir als Kind beispielsweise mal den Bus verpassen, dann ist es sinnvoll, dass nicht die Mutter sofort ins Auto steigt und uns abholt. Das ist natürlich bequem für uns und für die Mutter auch, weil es ihre Ängste beruhigt. Ich kümmere mich um mein Kind und das ist ja auch was Liebevolles. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr kritisieren. Mhm. Nur es geschieht um den Preis, dass das Kind sich nicht selbst behaupten muss. Es muss nicht lernen, in der Situation selbst zu bestehen. Wenn ein Kind ab einem bestimmten Alter, wir reden jetzt nicht über 4-jährige Kinder wohlgemerkt, aber wenn ein Kind mit 11 oder 12 oder 13 selber jetzt die Heimfahrt nach Hause organisieren muss, sich überlegen muss, was gibt's für Ersatzbusse, ich muss im Handy vielleicht recherchieren, was es für Möglichkeiten gibt oder ich gehe zu Fuß, egal zu welcher Lösung es kommt, dann lernt es, mit dieser Situation umzugehen. Und Erziehung ist immer eine Gratwanderung zwischen seinem Kind beschützen, weil man es liebt und vor echten Gefahren natürlich schützen möchte und gleichzeitig aber auch ein bisschen ins Leben schubsen, weil dieses diese Beispiel, sich die Heimfahrt zu organisieren, ist im übertragenen Sinne das Eiswasser. Ja, es ist ein unangenehmer Reiz. Man muss die Komfortzone verlassen. Es ist unbequem. Es wäre viel, viel wärmer im Schaumbad oder auf dem Rücksitz des mütterlichen Autos. Aber im Eiswasser kann ich stärker werden. Und wir suchen heute zu viel Schaumbäder auf und zu wenig Eiswasser.
Und es zieht sich ja durch die verschiedensten Bereiche letztendlich. Warum ist ein Eisbad wichtig? Weil die Temperatur aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Mhm. Genauso Sauna. Genauso ist es auch mal für unser System heilsam, mal etwas länger nichts zu essen, um dem Körper auch mal wieder Nahrungsentzug.
Es braucht immer diese Anstoßungsreaktion.
Genau, um zurück ins Gleichgewicht zu kommen. Und wenn man sich heute mal unseren Alltag, du hast es angesprochen, wird durch ganz viele Innovationen wird eigentlich der Reiz weggenommen, sodass wir immer mehr im Gleichgewicht verharren.
Genau. Und ich glaube, das ist das Resultat einer Geschichte, die wir uns lange falsch erzählt haben, weil wir alle immer über die Work-Life-Balance sprechen oder über andere Balancen. Ja. Der Mensch hat die irrige Annahme, ständig in Balance sein zu wollen. Und das ist eigentlich ein unnatürlicher Zustand. Wieder in eine Balance kurzfristig zu erreichen, mag erstrebenswert sein, aber der Grundzustand ist eigentlich, sie immer wieder zu verlassen. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Es ist irre unrealistisch zu glauben, dass wir eine Balance erreichen und sie über einen längeren Zeitraum halten können. Mhm. Das geht in keiner physiologischen oder bei keinem physiologischen Mechanismus ist das der Fall. Wir können Balance nur versuchen anzustreben, aber in dem Augenblick, in dem wir sie erreichen, verlassen wir sie schon wieder. Und das ist auch sinnvoll. Es ist im Prinzip wie eine Wippe, die zwar auch rein theoretisch so im Lot sein kann, aber eigentlich ist sie immer in Bewegung. Sonst macht Wippen ja keinen Spaß.
Ja.
Wenn du mit deiner Tochter, ich weiß nicht, ob du eine Tochter hast.
Sohn.
Wenn du mit dem wippst und versuchst, in eine Balance zu kommen, dann fängt dein Kind nach 2 Minuten an zu plärren, weil es total langweilig ist.
Absolut.
Es will die Balance verlassen, weil im Schaukeln liegt der Reiz. Und so ist es beim Menschen auch. Das Verlassen der Balance gibt den Reiz, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen im Leben.
Und das ist das möchte ich ganz klar abgrenzen von diesem Stichwort Biohacking, Selbstoptimierung. Da geht es jetzt nicht darum,
das
sich zu
anderes,
perfektionieren,
genau.
Sondern da geht es erstmal darum, den natürlichen Zustand, für den wir gemacht sind, eben nicht zu verlassen. Und wir können beobachten, dass ganz viele Abläufe im modernen Alltag sehr, sehr unnatürlich geworden sind.
Ja, genau. Und dass wir darauf ausgerichtet sind, maximale Sicherheit haben zu wollen, maximale Gleichförmigkeit, maximale Balance. Und das ist eigentlich zwar ein Ideal, wirkender Zustand, aber völlig unnatürlich und auch nicht sinnvoll, weil er uns in eine Stase versetzt. Und in einer Stase können wir uns nicht weiterentwickeln und können wir vor allen Dingen nicht bestehen, wenn das Leben wirklich mal wie ein Tsunami über uns herrollt.
Und so schlecht das Image von Stress auch ist, werden wir gleich noch besprechen. Es lässt sich ja auch nachweisen, dass Menschen, die gar keinen Stress haben, nicht zu den Glücklichsten gehören,
so
sondern im Gegenteil.
Ganz genau.
Ja. Okay, ich möchte mit dir in ein paar konkrete Strategien einsteigen, weil ich glaube, die Menschen werden jetzt schon das Buch bestellen, aber vielleicht können wir ihnen noch mal ein paar Appetithappen vorab geben. Eine Allzweckwaffe für eine sehr starke Seele, wie du sagst. Und du hast im Vorwort auf wunderschöne Art gezeigt, du musst wirklich lächeln schon auf der ersten Seite. Es gibt ja, jeder schreibt irgendwie ein Vorwort. Ich durfte auch ein Buch schreiben und dann sitzt man da und überlegt sich, was schreibe ich, wem danke ich etc. Und du hast geschrieben an meine liebe Frau, unsere Zuversicht macht uns unverwundbar. Da musste ich wirklich so aus tiefstem Inneren lächeln. In mir kam eine Wärme hoch, weil es für mich zwei Dinge zeigt. Erstens diese Zuversicht, über die wir gleich sprechen werden, aber auch unsere, also dieser Teamgedanke. Wir sagen in unserer Familie, nennen wir uns immer ein Rudel, also so ein eingeschworener Haufen, der ein gleiches Wertesystem hat. Ohne deine Frau zu kennen, konnte ich mir vorstellen, wie ihr zuversichtlich durch euer Leben geht. Volker, warum ist die Zuversicht, die jetzt als Wort erstmal nicht spektakulär ist, die man ständig irgendwie so nebenher gebraucht, aber warum ist das so eine starke Allzweckwaffe für ein gutes mentales Immunsystem?
Zuversicht bedeutet, klar in die Zukunft zu blicken. Zuversicht kommt ja von dem Wort Zuversicht, also aus dem Mittelhochdeutschen, da ist das Wort Sicht schon drin. Mhm. Zuversicht ist etwas, was wir sehen können. Mhm. Also wenn wir uns Zukunft wie einen Nebel vorstellen, dann kennen wir das ja, wenn wir im Wald stehen und von Nebel umgeben sind oder auf einem Ruderboot, auf dem See, um uns herum ist Nebel, dass wir allenfalls 2 Meter sehen können. Alles andere ist unklar. Und so ist ein Blick in die Zukunft in der Regel auch. Je weiter unser Blick nach vorne gerichtet ist, desto nebliger ist es und desto weniger können wir erkennen. Mhm. Und Zuversicht bedeutet, sich auf die 2 Meter um sich herum konzentrieren zu können und zu sehen, okay, wohin geht die Reise? Was ist der nächste Schritt? Zuversicht hat etwas sehr Konkretes, sehr Alltagsnahes und vor allen Dingen etwas sehr Gegenwärtiges. Hoffnung bezieht sich meist auf ganz, ganz ferne Punkte irgendwo in der Zukunft. Aber Zuversicht ist das, was ich jetzt sehen kann, was sichtbar ist. Und ich sehe in meiner therapeutischen Arbeit, wenn ich Menschen Zuversicht erzeugen will, muss ich sie in die Gegenwart holen. Was kann man bei einem Problem jetzt tun? Was ist in dem Nebel um mich herum sichtbar? Ne? Jemand hat vielleicht ein berufliches Problem, gesundheitliche Sorge, ein partnerschaftliches Problem. Was kann ich jetzt tun? Und wenn Menschen diesen Schritt sehen und sich trauen, in diese Richtung einen Schritt zu machen, dann haben sie etwas geschafft und dann macht das Mut für den nächsten Schritt und so bewegt man sich durch den Nebel hindurch. Und ich glaube, in einer Welt, in der wir heute so viel Nebel haben und die Zukunft nicht mehr so rosig zu sein scheint in vielerlei Hinsicht, ist Zuversicht einfach wichtig geworden, uns nicht verrückt machen zu lassen von diesem Nebel, sondern uns auf das zu konzentrieren, was wir jetzt tun können. Das würde nicht nur jedem Einzelnen helfen, sondern auch uns als Gesellschaft.
Das, was du beschreibst, ist ja die viel zitierte Selbstwirksamkeit und zu fühlen, dass man selbst handeln kann,
genau,
ist etwas, was einem...
Und das ist das Schöne, man kann in Situationen, die einen belasten, immer etwas tun. Mhm. Man kann nicht vielleicht das Problem vollständig lösen, aber man kann immer etwas machen. Bei jeder partnerschaftlichen Krise, bei jedem beruflichen Problem, bei jeder gesundheitlichen Sorge kann ich etwas tun. Und Studien zeigen uns eben, und das ist das Tolle, dass wir in dem Moment, wo wir etwas tun, einen kleinen Schritt machen, im Gehirn Angstzentren kleiner werden. Also sie werden elektrisch, wenn man so will, weniger aktiv. Mhm. Und das ist das beste Mittel gegen Ängste, etwas zu machen. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, und das versuche ich in dem Buch, aber versuche ich auch in meiner therapeutischen Arbeit, Menschen zu befähigen, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es nur ein kleiner ist.
Mhm. Wenn ich an Zuversicht denke oder das höre, dann ist sehr nah daran auch Optimismus und Positivismus und dann auch dieser toxische Positivismus, der ja auch viel auf Social Media umhergeistert. Man soll alles schön reden und dann wird die Welt auch schön etc. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, und es wäre schön, wenn du sie beantworten könntest, wie wir denn sicherstellen könnten, dass wir diese gesunde Zuversicht kultivieren, aber eben nicht abdriften in ein sich Einreden von Unwahrheiten, die gar nicht von unserem Gehirn und von unserem Unterbewusstsein wirklich auch angenommen werden. Denn man kann sich viele Mantras vorlesen etc., aber wenn unser Gehirn uns das nicht glaubt, dann wirken sie nicht. Mhm. Wo ist die Grenze zwischen Zuversicht und dieser ungesund werdenden chronischen Optimismus?
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass wir uns heutzutage einfach gerne festlegen auf eine Bewertung. Die Dinge sind entweder total schlecht oder sie sind super gut. Und beides, also sowohl dieser Pessimismus als auch der Optimismus, sind eigentlich nicht günstig, weil sie uns träge und passiv machen. Mhm. Denn wenn wir überzeugt sind, ach, das wird schon alles gut werden, keine Sorge, muss ich mir keine Gedanken machen, dann machen wir halt auch nichts. Dann bleiben wir passiv. Und umgekehrt, wenn wir denken, ach, es geht eher als ein Bach runter, was will ich schon bewirken, dann bleibe ich auch passiv. Mhm. Genau. Und wenn ich mich nicht so sehr festlege, wenn ich in Möglichkeiten weiterhin denke, also nach dem Motto, es könnte schlecht werden, aber es muss nicht, es könnte auch gut werden, dann bleibe ich aktiv, weil dann die Dinge offen sind. Mhm. Und das ist etwas, was wir verlernt haben. Wir legen uns heute sehr schnell fest auf das eine oder das andere und berauben uns damit dieser Möglichkeiten. Und Zukunft ist eigentlich ein Raum voller Möglichkeiten. So definieren wir den Begriff Zukunft. Es ist ein Raum voller Möglichkeiten. Zugegeben ist neblig, aber es ist alles möglich. Und wenn Menschen in Möglichkeiten denken, dann werden sie auch aktiv. Ne, wenn ich es für möglich halte, dass ich diese Frau, die ich gerade kennenlerne auf der Straße, vielleicht zu einem Kaffee überreden kann, gebe ich mir doch besonders Mühe. Ist es nicht so? Mhm. Wenn ich es für möglich halte, dass ich die Prüfung schaffe, dann lerne ich doch besonders intensiv. Und es gibt doch viele Beispiele im Leben, wo wir genau, weil es unsicher bleibt und es so oder so ausgehen kann, genau das uns aktiv macht, uns anzustrengen und motiviert nach vorne zu gehen. Und deswegen empfehle ich also weder Pessimismus noch Optimismus, sondern das, was man oder was ich gerne Possibilismus nenne.
Im Englischen possible, also
ganz
möglich.
Genau, möglich. Den Begriff habe ich nicht erfunden. Es gibt viele gute und kluge Autoren, die den Begriff vorher schon verwendet haben. Aber ich wollte ihn hier nochmal aufgreifen, daran erinnern. Das Denken in Möglichkeiten ist oft sinnvoller als naiver Optimismus oder Pessimismus.
Richtig cool. Und was du gerade ansprichst, geht ja auch in die Richtung, dass immer mehr Menschen es eigentlich als unangenehm empfinden, nicht absolute Sicherheit zu haben. Diese Ungewissheit lähmt sie, belastet sie. Und auch hier hast du einen schönen Begriff geprägt, die Ungewissheitstoleranz.
Ja.
Wir sollten besser darin werden, Ungewissheit tolerieren zu können.
Genau.
Warum ist das so? Weil aufs Erste wirkt das erstmal stressig, es wirkt nach möglicher Angst, aber du sagst, das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
Genau, wenn wir uns der Ungewissheit stellen, also auch exponieren, wir hatten den Begriff eben schon, dann ist es so, wie wenn wir eine Hantelstange mit Gewichten im Fitnessstudio stemmen und unseren Bizeps, in dem Fall Bizepsmuskel, unter Spannung setzen. Und er wird dann im besten Fall gereizt und wenn wir Glück haben, wächst er am nächsten Tag. Und so ist es ein bisschen hier auch, wenn wir ungewisse Situationen im Leben aufsuchen, im Urlaub, in der Arbeit, in der Freizeit. Das können ganz banale, harmlose Alltagssituationen sein.
Okay.
Lernen wir, in diesen Situationen zu bestehen. Und jetzt kommt eine wunderschöne Folge dessen. Wir merken, dass die Situation gar nicht so schlimm war, wie befürchtet. In über 80% der Fälle, zeigen uns Untersuchungen, kommen die Dinge besser, als man denkt.
Okay.
Wenn man sie aufsucht und durchmacht und merkt, Mensch, konnte ich ja doch irgendwie lösen, das Problem. Mhm. Der Bursche, von dem wir eben sprachen, der jetzt organisieren muss, selber nach Hause zu kommen, weil er den Bus verpasst hat, merkt, ach, das schaffe ich, habe ich ja geschafft. Beim nächsten Mal hat er weniger Angst, dass die Mama ihn nicht abgeholt hat. Das sind wichtige Entwicklungsmomente. Zugegeben, das sind keine schweren Krisen, das sind banale Alltagssituationen. Aber das, genau der Alltag, bietet das beste Trainingsfeld.
Wir fangen ja auch nicht mit Marathon an.
So ist es, genau. Ja. Man fängt auch mit kleinen Sporteinheiten an oder leichten Gewichten im Fitnessstudio beim Muskelsport. Und so ist es hier auch. Und trotzdem können wir auch bei den kleinen Dingen Selbstwirksamkeit, du hast es eben schon erwähnt, und andere positive Erfahrungen machen. Und die alle machen uns stärker und machen uns toleranter gegenüber den Ungewissheiten des Lebens.
Und das Schöne ist ja, wir generalisieren diese Erfahrungen. Das heißt, die Buserfahrung bleibt eben nicht nur bei der Buserfahrung, sondern wir wissen dann auch, dass wir in anderen unsicheren Situationen handlungsfähig sind und Lösungskompetenzen haben.
Das Problem ist nur, dass wir heutzutage so viel Bequemlichkeit und Sicherheit mögen und wir ein hochtechnologisiertes Leben führen dürfen, dass uns viele Apps irgendwie Entscheidungen abnehmen und wir diese Unsicherheit gar nicht mehr spüren müssen letztendlich. Mhm. Und das waren wir die letzten 30 Jahre ja auch gewohnt. Ne? Maximale Vorhersehbarkeit. Ich habe Patienten, ganz ehrlich, die führen ihr Leben wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Es ist alles vorherbestimmt, alles minutiös geplant. Und das mag sehr effizient sein. Aber das führt eben auch nicht dazu, dass man irgendwie wächst, weil man sich ja der Ungewissheit gar nicht stellt. Deswegen empfehle ich immer, fahrt doch mal mit eurem Camper in Urlaub, ohne dass ihr wisst, wo ihr heute Abend schlaft. Mhm. Ne? Und organisiert das dann, improvisiert das aus der Situation raus. Das macht etwas unruhig und unsicher und etwas nervös, aber genau diese Spannungszustände lassen eben uns letztlich wachsen, genau wie den Bizeps im Fitnessstudio.
Mhm, interessant. Ich möchte noch auf einen anderen, in Anführungsstrichen, Virus für unser mentales System gehen und das sind die rasenden Gedanken. Das Gedankenkarussell, das ist vielleicht eins der allergrößten Probleme in der heutigen Zeit. Es gibt viele Gründe, negative Nachrichten, das Handy, was jeder und jede in der Hosentasche hat. Und auch das erlebe ich in meiner Arbeit, wenn es ums Thema Schlaf geht, dass Menschen abends nicht mehr abschalten können, ihr autonomes Erregungslevel nicht runterbekommen. Und du sagst, und das finde ich eine sehr schöne Einordnung, dass wir Menschen kognitive Wesen sind, wo die Gedankenwelt niemals ganz verlassen können. Weil das ist so ein unrealistischer Anspruch, den manche Menschen auch haben, dass sie so gar nichts mehr denken. Und das ist ja gar nicht der Anspruch. Aber du sagst, wir können unseren Gedanken ein paar Regeln vorschieben. Und das klingt wieder nach sehr konkreten Themen. Welche Regeln würdest du da vorschlagen, die Menschen in ihr Leben einbauen können, die von diesen rasenden Gedanken sehr, sehr geplagt sind?
Also man kann tatsächlich ein paar Regeln für sein Denken aufsetzen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir unseren Grübeln, wenn wir dazu neigen, bestimmte Denkorte und Denkzeiten vorgeben, dass wir uns also das Grübeln erlauben an einem bestimmten Ort in der Wohnung, vielleicht auf einem Stuhl, auf dem wir sonst vielleicht auch gar nicht so gerne sitzen. Also es sollte nicht die gemütlichste Ecke in der Wohnung sein. Und jedes Mal, wenn wir denken, wir werden oder merken, wir werden von Gedanken überflutet und wir können die nicht unterdrücken, gehen wir genau dahin, setzen uns auf den Stuhl und lassen das Grübeln zu. Wissen aber auch, sobald wir den Stuhl verlassen, ist damit Schluss. Das hat einen folgenden Effekt. Wir konditionieren wieder unser Gehirn, so wie deins an den Briefkasten. Konditionieren wir unser Denken, Grübeln an diesen Ort. Das funktioniert. Das Gehirn lernt das mit dieser Zeit. Okay, an dem Ort darf ich das. Und das kann entlastend sein, weil man es nicht die ganze Zeit unterdrücken muss. Denn man erlaubt sich das nutzlose Grübeln, ja, aber eben nur dort. Mhm. Und vielleicht auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Ja. Gleichzeitig ist das Signal für das Gehirn, wenn die Zeit rum ist oder ich den Ort verlasse, lasse ich es auch. Also Grübeln ist erlaubt, aber nach Regeln, die man selbst vorgibt. Und das ist sehr erfolgreich.
Zwei Dinge dazu, Volker. Zum einen, wir sollten gucken, dass das Bett nicht dieser Ort wird. Der ist es nämlich für viele Menschen. Sie haben diesen Ort nicht. Sie haben den ganzen Tag nur Input. Und wenn sie dann ins Bett gehen, das Licht aus ist, ist die erste Zeit des Tages, wo mal kein Input mehr kommt, sondern man dann eben ins Denken kommen kann. Genau. Das heißt, es ist gar kein Wunder, dass da das Gedankenkarussell startet. Das heißt, wir sollten es idealerweise zu einer anderen Uhrzeit als dem ins Bett gehen tun und an einem anderen Ort als dem Bett.
Ich empfehle übrigens auch, wenn Menschen nachts wach werden und das Grübeln nicht abschalten können, nicht im Bett liegen zu bleiben und sich zu wälzen, denn es macht es selten besser. Oder man nimmt dann absurd viel Schlafmittel, um es zu betäuben, was auch nicht der richtige Weg ist, sondern ganz bewusst aufzustehen, von mir aus auf diesen Stuhl sich zu setzen, an den Ort zu gehen, ist dann zu erlauben, das Gedankenkreisen vielleicht sogar aufzuschreiben, um es rauszulassen aus seinem Kopf. Und wenn dann so die erste Lösung eintritt, die Loslösung, dann wieder ins Bett zu gehen und in Ruhe weiter zu schlafen. Das funktioniert sehr gut. Also es ist eine Sache des Selbstmanagements. Kann nicht alle Probleme immer lösen, aber doch vielfach.
Und ein weiterer Hinweis zur Umsetzung. Wenn Menschen das jetzt heute Abend probieren und sagen, ich bin aufgestanden und die Gedanken waren nicht weg, dann heißt das nicht, dass die Strategie nicht funktioniert. Sowas braucht etwas Anpassung. Unser Gehirn ist plastisch, es müssen sich neuronale Verschaltungen kreieren. Also man muss das über eine gewisse Zeit kultivieren, aber es geht in die richtige Richtung. Es geht nicht um Perfektion, sondern nur, dass man eben so einen Anker hat, wo man diese negativen Gedanken auch ein Stück weit parken kann. Was gibt's noch für Möglichkeiten, um dieses Grübeln ein Stück weit in Schach zu halten?
Ich bin überzeugt davon, dass wir alle viel zu viel denken und dabei übersehen, dass wir eigentlich als Spezies für so viel Denken gar nicht gemacht sind. Wir sind eigentlich handelnde Wesen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft handeln wir immer weniger und denken immer mehr. Ne? Viele Jobs sind ja auch darauf ausgerichtet, dass wir im Prinzip nur denken und am Schreibtisch irgendwas managen und schreiben oder kommunizieren. Das sind ja im Prinzip intellektuelle Tätigkeiten und immer weniger handwerklich. Dieser Trend wird sich nicht aufhalten lassen, aber man kann es für sich so ein bisschen im Alltag zurückentdecken. Wenn wir beobachten, bei uns auch in der Therapie von Menschen, dass sie in dem Moment, wo sie etwas Handwerkliches tun, damit meine ich malen, basteln, mit Holz oder Metall arbeiten, was am Freude macht, dass ganz viel Energie abfließt aus dem Kopf in die Hände und viele Leute gar nicht denken können, richtig grübeln, Gott sei Dank, während sie etwas handwerklich tun. Wenn man am Motorrad rumschraubt, wenn man es gern hat oder Lego baut, das ist etwas, was ich zum Beispiel gern mache.
Gibt es einen schönen Instagram-Post, wo du, ich glaube, zurück in die Zukunft, den Bausatz, den geholt hast.
Den habe ich gebaut, genau. Das ist im Prinzip eine nutzlose Tätigkeit, aber es hilft trotzdem, weil es mich auf eine ganz besondere Art und Weise abschaltet, indem ich etwas schaffe, etwas aufbaue und sei es nur ein geliebtes Auto, aber ich schaffe etwas, kreiere etwas, ist eine produktive Form der Ablenkung, wenn man so will, die uns sehr gut tut. Ich beobachte bei meinen Patienten, dass sie, wenn sie aus so einer Beschäftigungstherapie, nennt man das bei uns, rauskommen, oft viel gelöster sind als nach einem Gespräch mit mir. Ja? Mhm. Interessanterweise, meine Frau beispielsweise ist Ergotherapeutin und macht diese Beschäftigungstherapie, bastelt, handwerkt mit den Patienten. Und die sind oft nach einer Stunde mit ihr viel besser drauf als nach einer langweiligen Therapiestunde mit mir, weil ich über die Probleme rede und die Leute im Denken halte und sie lässt die Energie auf eine gesunde Weise abfließen. Also das ist das, was meine Frau mir voraus hat und was mich immer wieder daran erinnert, dass wir eben mehr sind als denkende Wesen. Wir sind machende Wesen, gestaltende Wesen. Menschen wollen was zu tun haben. Das tut ihnen gut.
Zwei Gedanken dazu. Erstens, ich habe vor gut 5 Jahren angefangen, sonntags zu malen. Aber nicht, weil es eine Leidenschaft ist. Ich kann gar nicht malen. Wenn meine Kunstlehrerin von damals zuhört, dann wird sie sagen, lass es lieber wieder. Aber es ist, wie du sagst, eine nutzlose, sinnlose Tätigkeit. Nutzen ist ja da, aber sie hat für mich keinen Sinn. Das Bild ist nicht schön im Nachgang und ist für mich auch wirklich heilsam, dass ich eben nicht überlege, ich mache manchmal so Kreise, die ich dann ausmale oder so und ich fange dann schon wieder an, wie kann ich es optimieren, dass ich möglichst selten die Stiftfarbe wechseln muss oder so. Also diese ganzen Produktivitätstreiber, die wir in uns haben, die erlebe ich dann und kann sie aber dann bewusst auch ablegen.
Ist gut. Und das wäre wichtig auch.
Genau, also diese Nutzlosen und gleichzeitig erlebe ich natürlich, wie die meisten Menschen, dass wir eigentlich nicht nur im Job, sondern auch im Privaten immer irgendwelche To-Do-Listen im Kopf haben und die abarbeiten möchten. Was empfiehlst du deinen Klienten, um aus diesem Druck rauszukommen, jede Minute sinnvoll, produktiv, wertstiftend verbringen zu müssen?
Ja, ich versuche ihnen tatsächlich, sie dafür zu gewinnen, sich ein Hobby zu suchen, was, wie du sagst, diesbezüglich keinem Nützlichkeitsimperativ unterliegt, was man nur macht, weil es einem Freude macht. Nicht, weil man ein Produkt herstellt, was man anschließend verkaufen will oder tolle Fotos machen möchte, die einem im Social-Media-Profil Follower bringen, sondern einfach, weil es einem Freude macht. Und sei es nur Pfahlsitzen, was manche als ihr Hobby erklären. Also ein völlig sinn- oder nutzloses Tun, aber in dem Moment den Zweck erfüllt, dass es einen eben rausbringt aus seinem Leistungsdenken, aus seinem Anspruchsdenken. Aristoteles hat ja mal die Praxis von der Poiesis unterschieden. Und er meinte mit diesen Begriffen, dass Praxis oder Poiesis ist eigentlich das, was wir tun, weil wir damit etwas bezwecken. Also wir machen die Excel-Tabelle, weil es zu unserem Job gehört, oder wir räumen die Wohnung auf, weil gleich Gäste kommen, oder wir tanken das Auto, weil wir damit morgen zur Arbeit fahren müssen. Also die meisten Dinge, die wir tun, haben einen Zweck unmittelbar, der einer bestimmten Sache dient. Und dagegen gibt es die Praxis. Das sind die Dinge, die wir tun, weil wir sie einfach gerade Lust drauf haben. Und sei es nur irgendwie in der Nase puppeln und irgendwas trinken. Und irgendwie auf einem Berggipfel in den Hang runtergucken, ins Tal runtergucken. Oder irgendwelche Malen nach Zahlen. Ja, das ist auch keinem was nützt, weil das Bild hat keinen Wert. Niemand hängt es sich auf. Im Prinzip landet es im Papierkorb. Aber in dem Moment, als ich irgendwie da gesessen habe am Schreibtisch, hat es mich irgendwie runtergebracht. Und der Mensch braucht beides, Poiesis und Praxis. Aber wir sind eine Gesellschaft, die überwiegend ihr Tun poetisch vollbringt und diese Praxis verloren hat. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Es hilft Menschen gegen das Grübeln, auch mal völlig sinnlose Dinge zu tun. Das bringt sie runter.
Dann sprichst du auch noch von der Power der Natur. Auch das hat man schon zigmal gehört. Aber sag uns doch nochmal, du bist Neurowissenschaftler, warum das nicht nur Einbildung ist, wenn man grüne Farben sieht, blaue Farben etc. Und eine kleine Randnotiz, du sprichst hier vom Friluftsliv, die norwegische Bezeichnung von Freiluftleben.
Richtig, ja.
Und wir haben gerade vor 3,5-4 Wochen eine Zusage für unseren 7 Monate alten Sohn für die Kita bekommen, der dann in ein paar Monaten in die Kita gehen wird. Ja, vielen Dank, sind wir sehr dankbar.
Ja,
in München.
Nicht ganz einfach.
Ist wie ein Sechser im Lotto und ich erzähle das deswegen, weil diese Kita als Grundkonzept dieses Friluftsliv hat.
Ach schön.
So, und das fand ich so schön, in deinem Buch wiederzulesen und zu wissen, dass unser Sohn an der Stelle mit auch neurologisch sinnvollen Grundkonzepten in sein Leben starten darf. Ja. Warum ist dieses Freiluftleben so heilsam für die Seele?
Aus verschiedenen Gründen. A, haben wir natürlich frische Luft und sehen Natur und haben Sonnenlicht. Manche behaupten auch, dass der Geruch von Tanninen und anderen Aromen, die in der Natur vorkommen, unser Immunsystem stärken. Also es gibt sicherlich auch physiologische Aspekte. Mich interessiert aber auch hier der mentale Aspekt. Die Natur hat einerseits etwas sehr Ästhetisches und Schönes. Und das ist natürlich an sich schon beruhigend und erfreut unser Herz. Wer mag denn keinen großen, dunklen Wald oder wer mag denn nicht auf dem Gipfelkreuz stehen und ins Tal gucken oder eine Wattwanderung am Ozean? Solche Dinge findet man eigentlich immer schön.
Und staunt dabei.
Genau. Und das ist der zweite Aspekt. Genau. Das Staunen. Diese Erhabenheit der Natur, die Größe, das ist etwas, was mit uns etwas macht. Und zwar schrumpft es unser Ego etwas ein. Wir werden plötzlich klein und damit auch unsere Sorgen. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir uns in unserer Ego-Gesellschaft alle viel zu wichtig nehmen. Und die Natur zeigt uns, wie unbedeutend wir sind. Und das kann auf eine erfrischende Weise entlastend sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch so ein Typ, der sich oft selber viel zu wichtig nimmt und der das Gefühl hat, es dreht sich oft viel zu viel um mich selber. Und um da rauszukommen, hilft mir manchmal einfach, sich so eine Kammwanderung zu gönnen und runterzugucken ins Tal. Alles wird klein und man merkt, alles das wird noch da sein, wenn du nicht mehr bist. Deine ganzen Sorgen und Probleme sind eigentlich völlig irrelevant, weil sie sind ein winziger Augenwimpernschlag in der Geschichte, diese paar 80 Jahre, die du hier auf der Erde verweilst. Und das erdet mich, das bringt mich runter. Und ich merke, dass es im Leben um plötzlich viel, viel mehr geht, als nur darum, dass sich jeder Wunsch erfüllt, jeder Traum in Erfüllung geht, dass ich jedem Anspruch gerecht werde, dass ich alles erreiche. Also eigentlich geht es darum, sich fallen zu lassen und diese 80 Jahre so glücklich, zufrieden rumzukriegen, wie es irgend geht, denn mehr hat man nicht. Mhm. Und die Natur erinnert uns daran und deswegen finde ich das etwas sehr Heilsames.
Und das aber tatsächlich was nicht deine Präferenz ist, sondern wir sind Naturwesen, was jeder, der sich's auch nicht so vorstellen kann, der in der Stadt lebt und vielleicht kein Auto hat, um rauszufahren oder sowas, trotzdem ein Generalkonzept ist, um das mentale Immunsystem zu stärken.
Genau, das ist der zweite Punkt. Genau, das könnte noch ein weiterer Aspekt. Dass wir im Wald natürlich oft auch gefordert sind. Also meine Tochter beispielsweise war im Waldkindergarten. Kennst du das?
Ja, klar.
Mhm. Und das klingt ja so ein bisschen esoterisch und irgendwie freigeistig, aber ich halte das für ein großartiges Konzept, weil die Kinder in dem Wald bei allen Temperaturen draußen waren. Es gab, glaube ich, einen Wagen, in dem sie sich bei allzu starkem Hagel und
Feuerstelle
Sturm
wahrscheinlich,
zurückziehen konnten. Aber im Prinzip waren sie den ganzen Tag draußen und mussten lernen, Feuer zu machen und sich irgendwelche Früchte, Beeren aus dem Wald zu holen, haben Tiere gepflegt oder zumindest beobachtet, Ameisenhügel, ein bisschen die Natur geschützt, also auch ganz viele andere Werte vermittelt worden. Aber vor allen Dingen mussten sie bestehen. Mhm. Es war nicht der bequeme, warme, sichere, so ein bisschen todlangweilige Kindergarten um die Ecke, sondern es war ein Bestehen in der Natur. Und das hat zumindest, sehe ich das bei meiner Tochter, hat sie nicht nur stark gemacht, sie ist unheimlich stabil, immer am Strahlen, sondern auch sehr kreativ. Also ich kenne kaum jemanden, der sich in Lösungen oder bei Problemen so viel gute, pfiffige Lösungen einfallen lassen kann, wie meine Tochter. Ich will nicht behaupten, dass das alles der Waldkindergarten war, aber mit Sicherheit hat er eine kleine Konnotation auch gegeben dazu.
Interessant. Ich möchte noch, Volker, gegen Ende noch ein spezielles Thema rauspicken. A, weil ich selber aus meiner Historie kenne und mich oft auch graue Haare gekostet hat, aber auch viele Menschen da draußen. Und das ist das Thema Perfektionismus. Mhm. Ein Thema, was viele Menschen lähmt, so ein bisschen. Es gibt ein schönes Zitat, auf Englisch klingt es besser, deshalb ich übersetze gleich. Es heißt, Perfectionism is fear in designer clothes. Mhm. Also es ist Perfektionismus ist Angst in Designerklamotten. Was heißt das? Ist so ein bisschen eine schöne Umschreibung, wo Menschen eine gewisse Angst haben, die wir gleich noch spezifizieren werden. Aber es klingt cool. Es klingt nach hohem Leistungsanspruch. Es klingt nach Ambition. Und das halte ich für eine Gefahr, weil man redet da etwas schön, was de facto sehr destruktiv sein kann. Ja. Und da gibt es ein schönes Zitat von dir. Du sagst, dass Perfektionismus im überdosierten Bereich uns dysfunktional macht und sogar zum Mutkiller werden kann. Und es geht weiter in dem Text, den ich von dir lesen durfte. Du sagst, kaum etwas macht so verzagt und statisch wie zu hohe Ansprüche, denen wir fürchten, nicht gerecht zu werden. Ist lustig, ich habe vor ein paar Monaten mal einen Post auch so zum Thema gemacht, der hieß so ungefähr, gut genug reicht aus. Und ich habe da sehr viel Kritik auch bekommen, so nach dem Motto, das ist der Untergang vom Wirtschaftsstandort Deutschland, wir stehen doch für Perfektionismus, für höchste Qualitätsansprüche etc. Und ich habe hier zwei, drei Fragen dazu, weil ich denke, dass viele Menschen wirklich beschäftigt. Die erste Frage ist, Volker, was sind eigentlich die psychologischen Ursachen für Perfektionismus?
Also Perfektionismus an sich ist nichts Schlimmes. Ich glaube sogar, dass es was Gutes ist, denn wenn wir die Dinge gut machen wollen, dann bringen wir natürlich auch etwas voran. Ne? Mhm. Also wir wollen ja auch von einem Chirurgen operiert werden, der so halbwegs an der Vollkommenheit dran ist. Ja. Aber du sagst es schon eben, kann dysfunktional werden, wenn sich alles um die Erfüllung der Hundertprozentigkeit dreht. Mhm. Dahinter steckt in der Tat oft Angst, nicht zu genügen, und das kann dann schnell kippen. Also auch hier ist es eine Sache der Dosis. Perfektionismus, wenn man auch sich Fehler eingestehen kann und darüber lachen kann, ist nichts Schlimmes. Aber wenn man sich das nicht verzeihen kann, wenn es mal 80% ist, dann wird es schnell gefährlich, in der Tat.
Ja, wenn Menschen in diesem dysfunktionalen Bereich sind, was können sie tun?
Also sie müssen lernen, mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu sein in bestimmten Bereichen. Was man dann macht, ist, dass man etwas aussucht, in dem sie weiterhin 100% bringen dürfen. Vielleicht ihr zentrales Kerngebiet im Job. Aber dass sie bei anderen Dingen auch ganz bewusst mal lernen, locker zu lassen, vielleicht die Wohnung unaufgeräumt zu lassen oder den Urlaub etwas chaotisch zu verbringen, ohne ihn minutiös durchzuplanen. Also Mittelmäßigkeit in harmlosen Gebieten des Lebens zulassen, lernen, damit umzugehen, zumindest auch eine Exposition, damit sich das nicht wie ein roter Faden, wie eine Lebensmaxime durch alles durchzieht, weil sonst wird es schnell erschöpfend.
Und das wiederum generalisiert sich dann auch in ihr Kerngebiet irgendwann?
Genau, also das ist dann der Versuch, dass man das dann transferiert, dass sie dann auch in ihrem Kerngebiet, in dem sie eigentlich weiterhin die Perfektion anstreben, trotzdem in dem Moment, wo es dann mal nicht gelingt und vielleicht nur 80% auf die Straße bringen, trotzdem zufrieden sind, sich das selbst verzeihen und das nicht als persönlichen Verlust oder Versagen interpretieren.
Meine Liste an Fragen ist ungefähr zu einem Drittel bearbeitet. Ich könnte noch stundenlang reden und vielleicht machen wir noch irgendwann einen Teil 2.
Genau.
Ja, sehr, sehr gerne. Du bist immer eingeladen. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss, Volker. Die eine Frage ist, du beschäftigst dich so viel mit dem Gehirn, aber welche Frage zu unserem Gehirn wurde dir noch nie gestellt, die du aber sehr gerne mal beantworten möchtest?
Oh, das ist die... Diese Frage wurde mir noch nie gestellt, die du gerade stellst. So spontan weiß ich, ich bin schon so viel Fragen mir sind schon so viel Fragen gestellt worden.
Oder welche würdest du gerne nochmal beantworten, falls dir keine jetzt einfällt?
Ich mich würde sagen wir so, mich würde selber interessieren, wie wir die Forschung aus dem Gehirn, die Kartografie, das, was wir zunehmend wissen über neuronale Netzwerke, nutzen können, um sie gewinnbringend auch bei der künstlichen Intelligenz einzusetzen. Ich glaube, das ist eine Frage, auf die ich zwar selber noch nicht keine Antwort weiß, weil selbst Menschen, die sich 10-mal so gut auskennen wie ich, sie auch nicht kennen. Aber ich glaube, dass das eine der entscheidenden Fragen sein wird für uns als Menschheit. KI versucht ja derzeit, das menschliche Gehirn nachzuahmen mit allen Chancen und Grenzen oder Fallstricken, die damit verbunden sind. Aber wie können wir diese auch hier Perfektion unseres Organs nutzen, um neuronale Netzwerke so zu knüpfen, dass sie uns gewinnbringend unterstützen. Erste Schritte haben wir ja schon erfolgreich vollzogen. Aber das ist sicherlich ein Fach oder ein Gebiet, das mich wahnsinnig fasziniert, spannend, auch übrigens die ethischen Gesichtspunkte, die damit verbunden sind. Darüber können wir auch mal einen Podcast machen.
Sehr, sehr gerne.
Aber ich glaube, dass das unabhängig von mir eine der entscheidenden Fragen der Neurowissenschaften in den nächsten Jahren sein wird.
Sehr, sehr spannend. Und die letzte Frage, die ich jedem Gast, jeder Gästin stelle und auch dir natürlich möchte, wenn wir jetzt nochmal raustreten aus dem Fachthema und nochmal du auf dich persönlich guckst. Wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens guckst, was ist deine wichtigste Erkenntnis daraus?
Meine wichtigste Erkenntnis ist tatsächlich das, was ich eben schon so ein bisschen ansprechen habe lassen oder ansprach, dass die meisten Dinge im Leben besser kommen, als wir es befürchten. Das ist eine Botschaft, die ich ganz laut in die Welt herausrufen möchte, meinen Studenten, meinen Kindern, meinen Patienten, mir selber, weil ich selber Zeuge schon oft wurde dessen, dass man sich oft im Weg steht, wenn man sich zu viel Sorgen macht. Das heißt nicht, dass da draußen nicht jeden Tag ganz viel Schreckliches passiert. Das heißt auch nicht, dass einem alles gelingt. Und es heißt auch nicht, damit haben wir unseren schönen Podcast begonnen, dass man immer aus allem gleich wächst und reift. Narben gehören zum Leben dazu. Aber unterm Strich sind ein Großteil unserer Sorgen nicht gerechtfertigt, weil wir uns eben mit Dingen arrangieren, weil wir Lösungen für Probleme finden und weil wir als Spezies vor allen Dingen Wesen sind, die ins Gelingen verliebt sind. Unser ganzes Gehirn ist darauf aufgebaut, dass wir da rausgehen und Dinge gut machen wollen. Und sei es nur Tonleiter üben beim Klavierspielen oder den Vorgarten schön herrichten oder ein gutes Essen für unsere Freunde kochen. Wir wollen die Dinge zum Gelingen bringen. Und das ist etwas, was uns in der Menschheitsgeschichte den Fortschritt und damit auch unseren Wohlstand gebracht haben. Und ich glaube, wir täten gut daran, uns daran zu erinnern. Nicht nur jeder einzelne Mensch, sondern auch wir als Gesellschaft, dass wir aus Krisen besser hervorgehen, weil wir alle etwas erreichen wollen, weil da draußen Menschen sind, die ihre Frau, die ihren Mann stehen und alle auf ihrem Gebiet davon auf natürliche Weise angetrieben sind, es besser zu machen. Und das war in der Vergangenheit so und darauf dürfen wir auch in der Zukunft vertrauen.
Darauf vertrauen wir. Volker, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch.
War mir eine große Freude, ganz schön bei dir. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Nochmal der Hinweis, Kopf hoch von Professor Dr. Volker Busch. Viele tausend Menschen haben dieses Buch schon in Händen. Ich wünsche mir, dass noch mehr dazukommen, denn es ist eins dieser Bücher, die das Leben wirklich besser macht. Vielen, vielen Dank, wie viel Liebe und Arbeit du da reingesteckt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Sehr gerne. Alles gut. Dankeschön.